prima. Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich heute Nachmittag bei strahlendem Sonnenschein. Mein Name ist Hermann Josef Tobel, ich bin Vorstandsvorsitzender der Akademie für ländliche Räume und darf heute diese Veranstaltung moderieren. Zunächst mal seien Sie alle ganz herzlich gegrüßt, auch nochmal im Namen des Schleswig-Holsteinischen Gemeindetages. Wir freuen uns natürlich wirklich sehr darüber, dass auch zu diesem Thema wirklich unser Saal voll geworden ist. Super, schön, dass Sie alle da sind. Ich persönlich fand das, nachdem ich in den letzten, ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist, bei dem Thema demografische Entwicklung, Perspektiven, Prognosen, hörte man immer wieder, ja, ist ja alles ja unsicher, weil es ja mit der Zukunft zu tun hat. Also wir kennen alle diese Floskeln. Und in der Tat, also gerade als ich so in den letzten Wochen so spürte, na, ob wir überhaupt alle in Schleswig-Holstein weniger werden, wir werden ja eher mehr und so weiter. Und es ist ja ein völliger Wandel in den Vorstellungen. Und dann zu sagen, demografischer Wandel, Zusammenleben 2030. Da habe ich gedacht, Donnerwetter mutig, diese Referenten, die wir haben. Aber schön, dass wir die Referenten heute haben. Wir haben hier, ich begrüße ganz besonders Landespastor Heiko Nass vom Diakonischen Werk Schleswig-Holstein. Herzlich willkommen. Ganz besonders freue ich mich darüber, Herr Professor Bielka, wir hatten uns ja vorhin schon mal so kurz verständigt, dass Sie nicht aus Königswinter, wie ich glaubte, sondern aus Siegburg, haben Sie gesagt, beim Institut für Sozialökologie hier mit dabei sind. Herzlich willkommen. Und dann aus Schleswig-Holstein, der Bürgermeister aus der Gemeinde Rathekau, Thomas Keller, der uns einiges zur Ortskernentwicklung, aber auch im Zusammenhang mit demografischer Entwicklung hier vorstellen wird. Herzlich willkommen, Herr Keller. Zur Organisation noch zwei Hinweise. Die beiden Referenten, Herr Nass, Herr Opielka, haben sich darauf verständigt, sie werden so einen gemeinsamen in einem gemeinsamen Kontext ihre Darstellung bringen, etwa bis 15.30 Uhr. Wir haben ausdrücklich jetzt, wenn zu speziellen Themen oder Begrifflichkeiten, wenn Sie da Verständnisfragen haben, dürfen Sie auch die Referenten unterbrechen. Wir haben, danach gibt es dann natürlich am Ende sowieso noch mal eine kurze Diskussion. Sie sehen die Saalmikrofone. Wenn Sie dann Bedarf haben, würde ich bei der Größe des Raumes vorschlagen, dass Sie auch die Saalmikrofone nutzen. So, nicht viel schnacken wurde heute vom Bundespräsidenten gesagt. Da könnte man noch was dazu sagen, darauf verzichte ich jetzt hier heute. Wir fangen jetzt gleich an und legen los. Ich freue mich darüber, dass wir jetzt gemeinsam Landespastor Heiko Nass und Professor Opielka hier hören werden zu unserem Thema Zukunftsszenarien Altenhilfe 2030, 2045. Ich glaube, die beiden Personen und Institutionen ergänzen sich sehr gut. Viel Spaß dabei.
Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Toben. Wir werden uns abwechseln, Professor Opielka und meine Person. Zukunftsszenario Altenhilfe, was kann man sich darunter vorstellen und was ist damit gemeint? Die Diakonie ist der größte Wohlfahrtsverband in Schleswig-Holstein. Wir haben rund 28.000 hauptamtliche Mitarbeitende in der freien gemeinnützigen Wohlfahrt tätig, sind in fast allen Bereichen in Schleswig-Holstein vertreten und natürlich auch mit der Altenhilfe in den unterschiedlichen Kontexten, ambulant würde ich sagen, flächendeckend, stationär, punktuell an einigen Orten. Deswegen bewegt uns und bewegt unsere Träger natürlich die Frage, wie können wir uns auf die Zukunft ausrichten und aufstellen. Und zwar nicht nur als Träger allgemein, sondern welche gesellschaftlichen Entwicklungen wird es geben, auf die wir reagieren müssen, gemeinsam reagieren müssen. Und welche Akteure und welche Partner benötigen wir dafür, genau dorthin zu kommen, wo wir eigentlich hinwollen, wenn wir uns die Frage stellen, wie kann gutes Leben im Alter in den Jahren 2030, 2045 in ländlichen Regionen aussehen? Wie kann dort gutes Leben aussehen? Wenn man daran denkt und an diese Spanne an Zeit denkt, dann kommt man dahin, dass man sich zunächst erstmal mit den Problemen beschäftigen. Und die haben wir hier ein bisschen aufgelistet. Ein paar dieser Probleme, die Ihnen wahrscheinlich auch sofort einfallen, wenn wir mit dem Thema zu tun haben. Da sehen Sie einige Dinge, demografischer Wandel, Überalterung der Bevölkerung. Sie kennen das alles. Fachkräftemangel, ich gehe da noch mal kurz drauf ein, deswegen kann ich diese Liste schon überspringen und möchte das ein bisschen vertiefen. Hier ist angesprochen worden, so wird die Alterspyramide sich entwickeln. Wir wissen mittlerweile, das hat man vor ein paar Jahren anders gesehen, dass wir zumindest eine gewisse, sag ich mal, Stabilität in der Bevölkerungsentwicklung haben werden, vielleicht sogar eine geringe Zunahme, aber dass trotzdem in gleicher Weise die Problemstellungen ja bleiben, denn die Alterspyramide, und das heißt, die Gruppe der Hochbetagten schiebt sich ja weiter nach oben. Und das wird die Herausforderung bedeuten. Nur ein paar kurze Zahlen. Schleswig-Holstein, Zunahme der Hochbetagten insgesamt bis 2030 um 53,6%. In einigen Regionen ganz besonders konzentriert, zum Beispiel in Segeberg, um 71,5%. Und wenn Sie, und das bedeutet, dass wir natürlich auch eine Zunahme der potenziellen Pflegebedürftigkeit dieser Gruppen haben. Wir können aber auf der anderen Seite schon sehen, dass die Personen, die da sind, um zu pflegen, und das sind heutzutage immer noch die pflegenden Angehörigen, in der Mehrzahl, dass diese Gruppe der pflegenden Angehörigen potenziell abnehmen wird. Das hat auch mit der eigenen lebensgeschichtlichen Orientierung zu tun, dass eben die Kinder woanders ihrer Ausbildung und auch ihrem Beruf nachgehen, als da, wo die Eltern wohnen. Geschätzterweise 2030 von jetzt 46 auf 42%. Und wir gehen auf einen Fachkräftemangel jetzt einmal bundesweit zu, in einer Größenordnung zwischen 430.000 und 490.000 Vollzeitstellen allein in der Pflege. Das ist die Situation, vor der wir stehen und wo wir Fragen beantworten können. Was kommt noch dazu? Wir wissen, dass die Veränderung der Bevölkerung in Schleswig-Holstein sehr unterschiedlich sein wird. Wir haben Orte, an denen es eine Zunahme an Bevölkerung geben wird, vorzugsweise auch die Städte, aber nicht nur. Wir können selbst in einzelnen Kreisen und Regionen eine Differenzierung wahrnehmen, dass in einem Kreis unterschiedliche Entwicklungen sich einstellen wird. In Segeberg können wir das zum Beispiel so sehen, dass im südlichen Teil eher eine Zunahme an Bevölkerung prognostiziert wird, während im nördlichen Teil eher eine Abnahme prognostiziert wird. Das ist kommunalpolitisch äußerst schwierig, darauf zu reagieren und gemeinsame Instrumentarien zu entwickeln. Dann haben wir das Problem, und das sehen wir heute auch schon, dass wir Pflegeanbieter, insbesondere im ambulanten Kontext, dass wir einen Rückzug aus den ländlichen Räumen erleben. Dass wir heute, aber auch schon im städtischen Kontext, den Bedarf und die Anfragen gar nicht mehr bedienen können, weil es eben nicht mehr ausreichend Personal gibt. Wie sind wir vorgegangen mit unserer Studie? Wir haben sehr viele Akteure angesprochen. Wir haben im Vorwege dann Interessenten versucht, zur Mitarbeit zu gewinnen. Das ist auch gelungen, aus Kreisen, aus Kommunen, Kirchenkreisen, Kirchengemeinden, Akteure dort vor Ort, und sie eingebunden dann auch in einem Beirat zur Begleitung dieser Studie. Und wir haben dann, weil es dort sehr gute Vorarbeiten und schon Analysen gibt, zwei Modellregionen ausgewählt. Dass wir gesagt haben, irgendwo reicht dann auch das Geld der Diakonie nicht mehr. Wir können das nicht flächendeckend durchführen, gleicherweise an allen Orten. Wir müssen uns konzentrieren auf zwei. Und zwar vergleichend einmal im südlichen Nordfriesland und auf der anderen Seite im Segeberger Kontext, auch hier an zwei unterschiedlichen Orten. weil es eben dort durch schon vom Kreis initiierte Studien sehr gute Daten gibt, auf die man aufbauen kann. Da haben wir sie nochmal, die beiden Kreise, die wir ausgewählt haben. Wir sind jetzt mittendrin im Projekt. Ich will nachher auch nochmal werben für unsere Abschlussveranstaltung. Haben aber schon ganz valide und wichtige Daten gewonnen aus den bisherigen Projektzeitläufen. Wie sind wir vorgegangen? Hier ein Bild dazu. Wir haben in einer ersten Phase, in einer sogenannten auch Research-Phase, vor allen Dingen Professor Bielke, alles studiert und ausgewählt, was es gibt. Also zum Thema Entwicklung, Demografie, aber vor allem die Anforderungen an die sozialen Systeme. Und daraus 7 sogenannte Trends, Megatrends kreiert, die dann die Grundlage für die Bildung von unterschiedlichen Szenarien darstellen. Wichtig ist, dass bei diesen Megatrends eine Unterscheidung zu machen ist, nämlich zwischen denen, die man direkt beeinflussen kann, zum Beispiel im Bereich der Pflegesysteme, da braucht es dann bestimmte gesetzliche Vorgaben, und solche, die man nur indirekt beeinflussen kann, wie zum Beispiel der Wertewandel. Hier horche ich natürlich auch als Landespastor ganz besonders auf und frage, was ist der gemeint mit diesem Wertewandel? Und da ist es so, dass auch heute man schon sagen kann, im Blick nach vorne werden die materiellen Fragen für Lebenszugehörigkeit schon eine wichtige Rolle spielen. Aber dann vor allen Dingen die Frage, wie ist das mit den sozialen Unterschieden, wie ist das mit dem Verhältnis zwischen Arm und Reich, insbesondere im Blick auf das Alter. Aber was bedeutet das gleichzeitig auch für Werte wie Lebenszufriedenheit, wie Selbstbestimmung, wie Selbstwirksamkeit im Alter? Wie ist das mit dem Engagement der Ehrenamtlichen? Wird sich das weiter ausbilden in diesen Jahren? Was bedeuten soziale Kontakte? Wir erleben, dass das Thema soziale Kontakte nach wie vor und immer wieder einen sehr hohen Stellenwert hat, was wir berücksichtigen müssen, wenn wir Szenarien kreieren für die Zukunft 2030. Das Ziel ist, dass wir ein Bild gewinnen, am Ende optimalerweise eins: Wie kann ein gutes Leben im Alter 2030, 45 aussehen, und wie können wir, wenn wir dieses Bild identifiziert haben und das auch einen als ein von uns so befürwortetes Bild, wie können wir dann den Weg dorthin operationalisierbar machen? Das heißt, wir müssen heute schon Entscheidungen treffen, damit wir Pfade legen, die in die Zukunft gehen können. Damit müssen wir heute anfangen, wenn wir die Bilder von morgen realisieren wollen. Das ist die Aufgabe von Professor Opielka, zu dem ich nun überleite, Direktor des Instituts für Sozialökologie, ausgewiesener Zukunftsforscher.
Ja. Danke, Herr Nass. Es freut mich, dass ich die Chance habe, mit Ihnen über ein Thema zu sprechen, und ich jetzt als Sozialwissenschaftler im Besonderen, weil das Thema Zukunft uns normalerweise sehr schwer fällt. Wir denken, das werden wir auch dazu möchte ich auch ein paar methodische Dinge sagen, wir denken doch sehr stark vergangenheitsbezogen. Und selbst Sie, wenn Sie kommunale Spitzen repräsentieren und Sie selbst auch sind, und zumindest in größeren Kommunen über Planungseinheiten verfügen, ist ja die interessante Frage, worauf basiert unsere Planung, Altenhilfeplanung, Sozialplanung, Regionalplanung, worauf basiert das eigentlich? Basiert es wirklich auf der Zukunft oder nicht doch auf der Fortschreibung von Vergangenheit? Und ich will es an ein paar Beispielen einmal deutlich machen. Wir haben dann natürlich die Frage uns gestellt, wir haben diese Trendanalysen, die Herr Nass ansprach, was finden wir in der Literatur, was finden wir in den Daten über die Zeit in einer Generation? Das war der Grundgedanke. Gehen wir mal eine Generation nach vorne. Der sinnliche Punkt für unsere Auswahl 2045 war, gehen wir mal 27 Jahre zurück. Was war denn da im Jahr 1989, 90? Wie war unsere Smartphone-Nutzung damals ausgeprägt? Ja, oder unsere Internetnutzung generell. Ja, wie war das Verhältnis zwischen Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt oder Mecklenburg-Vorpommern? Anders, völlig anders. Also innerhalb von einer Generation hat sich eine Menge getan. Ich habe jetzt nur 2 Beispiele herausgegriffen. Und das heißt, wissen wir, wie es eigentlich in 27, 30 Jahren aussehen wird. Zugleich, und das hat Herr Nass nochmal angesprochen, treffen wir ja ständig Entscheidungen, und manchmal kleinere, aber manchmal auch große Entscheidungen, die weit nach vorne reichen. Ich werde gleich mal zwei Beispiele aus dem Bereich soziale Sicherung erwähnen, wenn es um diese Szenariogestaltung geht. Und also, wie kommen wir daran? Trendanalysen war unser erster Schritt in dem Projekt, zu schauen, was wissen wir eigentlich überhaupt. Sie können das alles, ich werde es gleich zeigen, im Internet finden. Sie finden diese Dokumentationen bereits zum Runterladen, auch zum Bestellen. Eine Methode, wir haben mehrere Workshop-Wellen gemacht, zwei Workshop-Wellen, und dann zieht es am Ende, dann gab es dazwischen eine Online-Beteiligung, auf die gehe ich auch noch mit zwei Worten ein. Also da haben sich für eine Online-Beteiligung sehr viele Menschen beteiligt. Und das Ganze kulminiert am Ende im Februar nächsten Jahres in einer Zukunftskonferenz, zu der auch noch zwei, drei Sätze. Also das ist nicht so einfach, weil eine der klassischen Methoden, mit Zukunft umzugehen, ist sogenannte Zukunftswerkstätten. Vielleicht haben Sie sowas schon mal gehört, vielleicht sogar selber teilgenommen. Zukunftswerkstätten sind ja ein Versuch, das Publikum, was dann dazukommt, in den Modus der Zukunft zu versetzen. Und das ist nicht so einfach. Und dann beginnt eine Zukunftswerkstatt in der Regel mit der sogenannten Dystopie oder Kritikphase. Wir schauen mal erstmal, was schimpfen, was uns jetzt alles nicht passt. Weil eine der Erfahrungen zeigt uns auch in dem ganzen Projekt, dass die Beteiligten unheimlich schnell in eine Idee dessen, was in Zukunft sein könnte, mit Bedenken über die Gegenwart und über die Vergangenheit kommen. Also wir sind, in Norddeutschland ist es, hat man mir jetzt mehrfach, ich bin ja, wie Sie vielleicht hören, ich will jetzt nicht anfangen, Schwäbisch zu reden, damit da nicht noch mehr kulturelle Entfremdung dazu kommt, aber der Norddeutsche neigt ja zu einem gewissen Pragmatismus und möchte auch nicht sozusagen jetzt da zukunftsforsch auftreten. Andererseits hoffen wir doch alle, dass wir eine Zukunft haben, ja, und dass sie zumindest nicht schlechter wird als die Gegenwart, vielleicht sogar auch besser. Wenn sich so mal so ein bisschen die Haarfarben unserer Gäste hier anschaue, dann sind sie so mehr auch in meinem Bereich. Das heißt, wir haben eine Zeit erlebt als Kinder, als Jugendliche, die sozusagen geprägt war von der Idee, es wird besser in der Zukunft. Und da hat sich viel geändert. Also die Vorstellung, dass es wirklich besser wird, ist nicht mehr automatisch gegeben, wenn wir an Zukunft denken. Und insoweit ist es eine Frage, wie kriegt man das auch methodisch hin, sodass man so eine Stimmung von Zukunftsgestaltung erzeugt. Und wir haben dann mit etwas gearbeitet, das können Sie jetzt natürlich nicht lesen, das ist völlig unmöglich, aber wir haben diese 7 Trends mit verschiedenen Ausprägungen versehen und dann in Zukunftswerkstätten und in der Online-Beteiligung die Menschen gebeten, Ausprägungen, also variierende Ausprägungen zu wählen. Was sind aus Ihrer Sicht das, wie das in Zukunft, in der ersten Runde war es, wie Sie es befürchten, und in der zweiten Runde, wie Sie es wollen, wie ist es für Sie wünschenswert. Und aus diesen Kombinationen in mehreren Zukunftswerkstätten plus Online-Beteiligung haben wir dann Szenarien entwickelt. Also wir haben versucht, die Szenarien nicht nach dem zu machen, was wir uns als Wissenschaftler toll finden und dann 5 Experten befragt, sondern möglichst breite Basis rauszufinden, wovor fürchten sich die Menschen und was wollen sie eigentlich? Das war die Fragestellung. Wer sich dafür interessiert, kann das nachlesen. Die Internetadresse, das wird glaube ich, irgendwie online gestellt, finden Sie leichter, können Sie jetzt die ersten 3 Publikationen schon finden. Ich möchte 2 Ergebnisse herausgreifen, 2 inhaltliche Ergebnisse, die interessant erscheinen. Das erste Ergebnis ist das, was gerade schon angesprochen wurde, ist von Herrn Nass, ja, ist die Zukunft, ist das Alter in der Zukunft eigentlich etwas, worauf wir uns freuen? Also schauen wir positiv auf das Alter hin. Und das ist ganz interessant. Also wir haben unsere Daten so angelegt, unsere Erhebung, dass sie korreliert zum Deutschen Alterssurvey vom Deutschen Zentralinstitut für Altersfragen. Also haben wir das versucht, sozusagen in Parallele angestellt und auch einen entsprechenden Score gebildet und geschaut. Und da stellt man fest, dass das Altersbild tendenziell positiv ist. Also ganz rechts wäre super positiv, ja? Ganz links wäre es sehr traurig. Es gibt immer ein paar Einzelne, die das aus irgendwelchen Gründen so sehen. Aber im Schnitt sind die Leute im positiven Bereich. Es hängt ein bisschen von der jeweiligen Altersgruppe ab. Die Menschen sind aber Realisten, weil sie natürlich auch sehen, alt werden ist auch mit ein paar Nachteilen verbunden. Das ist, wer von uns schon mal älter geworden ist, der weiß das. Aber es ist natürlich auch mit Vorteilen verbunden. Und es kommt genau auf diese Mischung, auf diese Balance an. Deshalb sind es komplizierte Indikatoren, eine Reihe von Indikatoren, die da herangezogen werden. Tendenziell positives Bild des Alters. Das ist die eine Seite. Das ist sehr wichtig. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass dieses positive Altersbild auch abhängt davon, dass man auch alt werden kann, dass man von seiner Umwelt auch unterstützt wird. Ja, ob es jetzt um Daseinsvorsorge, Instrumente der Kommunen geht, ob es um die Kultur der Gesellschaft geht. Also alt werden und älter werden muss auch etwas sein, was auch von der Gesellschaft positiv beantwortet wird. Das zweite ist aber für uns Wissenschaftler das Überraschendste gewesen in der Online-Beteiligung, nämlich Wir haben hier das Verhältnis von wünschenswert, also die wünschenswerten Zukunft und die wahrscheinliche Zukunft gegenübergestellt. Das ist nicht die, die wir gar nicht wollen, sondern was die Leute für wahrscheinlich halten. Ich gehe gleich noch auf die Inhalte, um was da ganz genau dahinter steckt, welche Inhalte. Aber was faszinierend war, dass das, was die Menschen für wünschenswert halten, das ist, was sie auch für am unwahrscheinlichsten halten. Das ist, fände ich jetzt durchaus fand ich jetzt sehr interessant. Also, wenn das wirklich so ist, also es gibt nicht sehr viele Untersuchungen, die genau auf sowas abgezielt haben. Also wir sind da in einem, aber wir können das in ähnliche Befragungen in die Richtung ähnlich interpretieren. Das bedeutet natürlich, dass die Frage steht, ja, wie komme ich eigentlich jetzt zu dem hin, was ich für wünschenswert halte? Das war was, wenn das schon ansprach, wie kann ich sozusagen eine wünschenswerte Zukunft durch entsprechende gesellschaftliche, kulturelle, soziale Schritte erreichen? Wie komme ich dahin? Und dann haben wir sozusagen, wir haben eben diese beiden Szenarien, eben das Szenario des Wünschenswerten und das für wahrscheinlich gehaltenen gegenübergestellt. Das war ein komplizierterer Prozess, weil wir am Anfang mehr Szenarien, wir hatten ja insgesamt 4 Szenarien, wir haben es dann verdichtet in diesem Prozess und kamen dann auf 2 Szenarien, 1/2 und 4/3. Das kommt da, dass es einem, in der einen Fall stand das Szenario 1 im Mittelpunkt, hat aber Elemente des Szenarios 2 aufgenommen und beim Szenario 4 Elemente des Szenario 3. Was steckt dahinter? Und zwar Szenario 1. Das nennt sich jetzt Autonomie und Prävention in der Altenhilfe. So haben wir das dann gelabelt. Das ist das, was die Leute eigentlich für überwiegend 90% für wünschenswert halten. Also eine Zukunftsgestaltung der Altenhilfe, die auf die Autonomie im Mittelpunkt stellt, aber zugleich auch die Prävention. Also eine gesellschaftliche Sorge, eine Daseinsvorsorge, eine Kombination von beiden. Und da gibt es eine Reihe von Unterpunkten, die ich jetzt nicht alle vorlesen möchte, die mir nur 2, 3 herausgreifen. Erstaunlicherweise hat so die Idee des Grundeinkommens auch vor allem bei den Älteren sehr viel Resonanz gefunden. Weil unter Grundeinkommen natürlich man sich Verschiedenes vorstellen kann. Die Grundidee des Grundeinkommens war, es gibt eine unverbrüchliche Grundsicherheit. Das war die Idee. Ja, und das ist keine triviale Idee, weil das für Menschen mit gutem Einkommen und Vermögen selbstverständlich ist. Aber sehr viele Menschen haben kein hohes Einkommen und auch kein sehr hohes Vermögen. Und wie sozusagen kann man eine Stimmung von Grundsicherheit erreichen? Und da ist die Idee des Grundeinkommens eine. Viele weitere Punkte, Prävention, Gesundheitsforderungen, aber auch Dimensionen, wie kann man technische Innovationen so organisieren, dass sie am Menschen orientieren. Die Menschen, es waren in so einen Zukunftswerkstätten und die Befragungen gezeigt, wir haben ja über 20 Expertengespräche noch geführt, die Menschen sind sehr technikfreundlich. Mittlerweile. Ja? Aber sie haben auch Bedenken, dass die Technik über sie hinweggeht. Ja? Dass sie sozusagen selber zum Instrument der Technik werden. Also das heißt, wir haben keine Technikskepsis hier in Schleswig-Holstein festgestellt, auch keine Maschinenstürmerei als Wunsch, aber einen realistischen Blick darauf, dass das eben uns auch nützen muss, die Technik. Und das zweite Szenario, jetzt wird es vielleicht doch vielleicht interessant, ich halte mich jetzt politisch sehr zurück, Sie können Ihre eigenen Fantasien anstellen oder auch bleiben lassen. Nämlich, was ist sozusagen das andere? Das andere Vision ist, die aber für wahrscheinlich gehalten worden ist, Altenhilfe geprägt durch Individualisierung und Rückzug des Staates. Ja, und das haben wir natürlich, wurde auch tief ausgeführt, das stellt man sich darunter vor, nämlich dass die ländliche Region das Problemgebiet der Altenhilfe wird. Dass die Sozialsysteme undurchlässig werden, oben ist oben, unten ist unten. Also das haben die Leute mit viel Poesie zum Teil in den offenen Befragungen ausgedrückt, was sie sich da befürchten. Ja? Also es ist keineswegs, dieses Szenario wird von vielen Leuten für ein wahrscheinliches gehalten, also von überwiegenden Teil sogar. Und das fanden wir sehr nachdenkenswert. Und ich denke, da ist jetzt egal, welche politische Couleur Sie angehören, sollte man darüber nachdenken. Also will man sozusagen, und wer gewinnt in einem solchen Szenario, wer sind die wirklichen Gewinner davon? Ja, da kann man auch darüber nachdenken, das habe ich die Zeit dazu nicht. Wir haben eine zweite Welle der Zukunftswerkstatt gemacht, wo wir dann diese Szenarien diskutiert haben mit den Studierenden. Mit den normalen Bürgern, nicht den Studierenden. Entschuldigung, die Professoren sind manchmal Rückfall, das ist so eine Art Tick, also ein Vorlesungstick. Also die Idee sozusagen, wie man es operiert. Und da war für mich sehr interessant, auch faszinierend zu sehen, was ich ganz am Anfang meiner Überlegungen sagte. dann so eine Phase gemacht in der Zukunftswerkstatt des Sandner Botnes-Methode, wo man aufs Wesentliche sich konzentriert. Und interessant war für mich dabei, dass die Menschen dazu neigten, ich habe auch so eine Gruppe moderiert, habe selber plötzlich auch dazu geneigt, man bleibt total in der Gegenwart. Ja, weil wir es einfach gewohnt sind. Wir sind nicht gewohnt, zukunftsmäßig zu denken. Das sind wir nicht. Und zugleich müssen wir es aber ab und zu mal sein, wenn wir Planungsentscheidungen für die Zukunft treffen wollen. Es geht nicht anders. Ja, aber mental neigen wir, sind wir Vergangenheitsmenschen. Das ist so, es gibt so ein paar evolutionsbiologische Überlegungen dazu, aber es ist so. Ja, und das ist mir dann bei den Zukunftswerkstätten nochmal aufgefallen. Dann wurde eine Idee, man muss ja auch als Wissenschaftler und auch muss man ein bisschen konkret werden. Wir haben dann so kleine Zukunftsprojekte mit den Teilnehmern zusammen entwickelt, die so Ideen deutlich machen sollen, wo könnte Zukunft beginnen, wie können diese Szenarien konkretisiert werden. Und das Ziel dieser ganzen Überlegungen ist sozusagen diese Szenarien, wenn Sie es mal so anschauen, diese beiden Szenarien, wünschenswert wahrscheinlich, sozusagen die jetzt sozusagen zu übersetzen und das positiv übersetzte Szenario in die Zukunft zu übersetzen, Zukunftspfade zu legen, im Wissen darum, dass bestimmte Entscheidungen jetzt getroffen werden. Und ein Schritt, jetzt kommt Herr Nass nochmal, zum Schluss, ich, bitte, Sie wollten das.
Zeit.
Ja, Sie, genau. Wir haben noch Zeit. Sie, irgendwas Nettes zu sagen über unsere Zukunftskonferenz, weil Sie müssen dafür auch bezahlen.
Ja. Ja, wie gesagt, wir sind da noch nicht fertig mit der Forschung und auch der Beteiligung. Und wir würden auch Sie gerne einladen zu dieser Konferenz am 14. Februar in Rendsburg, dort im Hohen Arsenal, wenn Sie darüber noch mehr Informationen haben möchten. Da sitzt Frau Vogel, steht jetzt einmal auf. Und wir haben da unten einen Stand direkt hinter der Treppe, ist ein bisschen schwierig zu finden. Aber wenn Sie die Treppe runtergehen und dann einmal um die Treppe rum, da ist ein Stand, wo Sie nochmal weitere Informationen über dieses Zukunftsprojekt, Zukunftsszenario Altenhilfe erfahren können und wo Sie sich auch eintragen können, damit Sie angeschrieben werden mit einer Einladung zu dieser Zukunftskonferenz. Was mich am meisten beeindruckt hat, ist vielleicht auch mal ein ganz positiver Ertrag, dass wir ein Stück schon Korrektur unserer Annahmen vorgenommen haben. Denn ich habe mir einfach die Problemfelder vorgestellt. Und wir haben immer mit assoziiert, dass das Thema Altwerden, auch Entwicklung in das Alter, mit negativen Bildern besetzt ist. Eine ganz wichtige Erkenntnis ist eben, dass zumindest in der individuellen Perspektive überwiegend das Thema Altwerden positiv besetzt wird. Und es geht uns darum, positive Bilder zu kreieren, an die wir dann anknüpfen können und die wir dann durchbuchstabieren in die eingangs nochmal aufgezeichneten unterschiedlichen 7 Trends. Mit der jeweiligen Tiefe, um zu gucken, was wir in unseren unterschiedlichen Möglichkeiten damit bewirken können, argumentativ, aber auch mit der Ausrichtung, um das Bild, was wir eventuell für wünschenswert und unwahrscheinlich